Herzlich willkommen zur 302. Ausgabe des Sneakpods. Unser Sofa steht heute in der Pinken Bar und wir besprechen den Film The Congress. Unter anderem. Bei mir ist die Claudia. Frau Hi. Dr. Claudia.
Genau, darauf bestehe ich ja wohl.
Ja. Und der Martin.
Hallo.
Wenn ich so von da hinten
von ganz weit weg.
Hallo.
Hallo.
Wir haben den Martin nämlich ins Bad gesperrt und er kann nur sagen, hallo.
Martin hat keinen Film gesehen und darf nur von hinten winken. Ja, Claudia, du warst auf dem Fantasy Filmfest.
Übrigens auch da ist Robert Krüger.
Ach ja, richtig.
Recht.
Ich ja. bin auch hier.
Darf
Hallo.
Auch mitmachen.
Gut.
Trotzdem.
Ja, ich war, also momentan ist ja das Fantasy Filmfest in Frankfurt und ich war beim Eröffnungsfilm und das war dieses Jahr The Congress von Ari Folman. Moment, ich habe mir aufgeschrieben, welche Folge das war. In der Folge 191 habe ich über Wars with Bashir geredet, den Animationsfilm, in dem Ari Folman die Invasion des Libanon im Jahr 1982 verarbeitet, wo es relativ viel auch um so Traumaverarbeitung geht und Erinnerungen und eben natürlich Krieg. Ein Film, den ich sehr gut finde, den ja, habe ich ja damals ausgiebig drüber gesprochen, der für mich auch immer eigentlich noch besser wird. Ich weiß nicht, was ich damals an Punkten gegeben habe. Ich habe ihn vor kurzem wieder gesehen und ich finde ihn wirklich fast perfekt. Also wirklich ein sehr, sehr guter Film. Jetzt kommt also Ari Folmans neuer Film nach, der in gewisser Weise basiert auf einem Roman von Stanislaw Lem, allerdings auch nicht so richtig, nur zum Teil. Es geht hier darum, dass die Schauspieler Robin Wright, auch gespielt von Robin Wright, befindet sich mit Mitte 40, so ziemlich gegen Ende ihrer Karriere, zumindest wird ihr das vermittelt. Und sie bekommt jetzt ein letztes großes Angebot, nämlich ein großes Filmstudio, so ein Konglomerat, will sie scannen, komplett, also alles an ihr, ihre Emotionen, ihren Körper, was auch immer, und damit quasi dann die Rechte an der Schauspielerin Robin Wright übernehmen. Sie muss dann quasi sofort in Rente gehen als Schauspielerin und darf in keinen Film mehr auftreten, auch nicht Theater spielen, gar nichts. Und dann werden quasi Robin Wright-Filme ohne ihr Zutun gemacht. Und das ist ein recht lukratives Angebot. Gleichzeitig wird ja auch gesagt, dass das sowieso die Zukunft ist. Das heißt also, alle, die jetzt nicht aufspringen, die sind sowieso raus aus dem Geschäft innerhalb kürzester Zeit. Insofern ist
bis,
das...
Bis zur Retrowelle dann.
Ja. Und letztendlich wird ihr eben gesagt, sie hat sowieso keine Zukunft, sie ist ja auch zu alt, also sie wird jetzt zu alt langsam, um irgendwie in Hollywood noch was reißen zu können und deswegen ist es das beste Angebot, was sie haben könnte. Was noch dazu kommt...
Kriegt sie denn wenigstens eine Einspielbeteiligung an den Filmen, die man mit ihr macht?
Nee, und sie hat auch keinen Einfluss. Also es wird eigentlich...
Also eine Einmalzahlung.
Also sie kann am Anfang so vertraglich etwas aushandeln, vielleicht so ein bisschen die Parameter von den Filmen, die dann damit gemacht werden, aber prinzipiell hat sie dann keine Einflussnahme mehr darauf. Ihre Situation, also erstmal, das entsetzt sie natürlich und sie will das überhaupt nicht und so. Was noch erschwerend dazu kommt, ist, dass sie in einer Lebenssituation ist, die dadurch ein bisschen schwierig ist, dass sie einen kleinen Sohn hat, der so eine fortschreitende Krankheit hat, mit der er allmählich erblindet und taub wird und so. Und sie einerseits eben ihm sehr viel Zeit widmet und auch widmen will und gleichzeitig das natürlich auch was ist, wofür man die nötigen Mittel haben muss, damit man so leben kann, wie eben es am besten für ihn wäre. Und also letztendlich findet sie eben am Anfang des Films eben in so einer Zwickmühle und dann kommt eben nach, was passiert dann mit diesem ganzen Unterfangen und so. Der Film startet als eben Realverfilmung und wechselt dann irgendwann eben wieder in so eine Animationswelt. Also am Anfang bekommen wir Robin Wright und Harvey Keitel unter anderem, wie sie eben miteinander verhandeln. Und dann irgendwann driftet das ab in so eine animierte Welt, was auch durchaus erklärt wird, wie wir da hinkommen und okay, warum das so ist. Ja, und dann befinden wir uns auf einmal in vollkommen irrsinnigen, buntfarbigen Fantasiesphären.
Warum heißt das The Congress?
Das hat mit dem, also das, dieses The Congress kommt von der Lem-Vorlage, die heißt der Futurologische Kongress, heißt der Roman. Und in dem Roman, also man muss sagen, die Überschneidungen sind nicht so groß, weil in dem Roman geht es im Prinzip eigentlich darum, dass irgendwie ein es eine Halluzinogen oder irgend so eine ruhigstellende, glücklich machende Droge im Trinkwasser ist und dadurch quasi so eine Wirklichkeit simuliert wird, in der alle Leute quasi denken, sie sind glücklich und so, aber sie bekommen nicht mit, was wirklich ist. Ja. Also im Prinzip ganz klassische marxistische Idee. Und da gibt es eben auch einen Kongress, wo dann quasi die Handlung sich abspielt, wo die Leute zusammenkommen und dann eben zutage tritt, was für ein Konstrukt das ist, was wir uns da anschauen. Und auch hier gibt es einen Kongress, und zwar 20 Jahre nachdem Robin Wright die Rechte an ihrer Schauspielerpersönlichkeit verkauft hat. Also ich finde, das darf man erzählen, weil das wirklich ganz am Anfang steht. 20 Jahre später geht sie zu so einem Kongress, wo sie eingeladen wird, als eben die berühmte Robin Wright, die eben sehr bekannt geworden ist durch die Filme in der Zeit, in der sie eigentlich gar nicht mehr beteiligt war an den Filmen im Prinzip. Sie wird dahin eingeladen, sie ist natürlich inzwischen gealtert, und da taucht sie jetzt ein in eben so eine Sphäre, so ein Gathering, was auch, finde ich, doch einiges hat von dem, was man erlebt, keine Ahnung, jetzt von Apple oder so, wenn sie irgendwelche Neuigkeiten präsentieren und so. So ein bisschen ist das inszeniert, nur noch viel größer. Also
das tun sie übrigens an dem Dienstag, wo diese Folge erscheint.
Ja.
Ja.
Ist ein Riesenspektakel, was eben entsprechend, wo dann eben ein Mensch zum Volk spricht und ihnen sagt, wie das jetzt alles sein wird und warum das so toll ist und keine Ahnung und so. Und da geht sie eben hin.
Martin und ich sind schon ganz zittrig.
Genau. Ja. Marvelous, awesome.
Genau. Wissen die Zuschauer dieser Filme, dass sie das, dass sie da gar nicht wirklich mitspielt? Weil du gesagt hast, sie geht dahin als die berühmt geworden ist, mit den Filmen, in denen sie nicht mitgemacht hat. Wissen die Zuschauer das, oder ist es dann so ein Disconnect, wenn die da auftauchen und denkt so, die sieht doch viel älter aus als in dem Film, den sie vor 2 Monaten gemacht hat?
Also so richtig wird das nicht thematisiert. Also in diesem Anfang, in der Anfangsphase, bekommen wir mal vorgeführt, dass offensichtlich da kein Bewusstsein für ist, dass die Schauspieler inzwischen gar nicht mehr selbst
beteiligt sind. Hat sie dann noch so ein Promi-Leben und geht so tingelt durch Talkshows
also
oder so?
Sie darf überhaupt nicht in Erscheinung treten. Okay. Also sie zieht sich wirklich zurück. Und es ist auch so, also die theoretisch würde das Publikum, müssen die das merken, weil sie hat zum Beispiel auch vertraglich dann was festgelegt, was ihr Alter betrifft als Filmstar. Mhm. Also sie altert dann nicht mehr normal als Filmstar und so. Aber
nee, geht ja auch nicht, weil ich meine, der Scan ist ja von dem und dem Jahr.
Ja, okay, aber das wird eben zum Teil so verändert, wie sie es gerne hätten. Ja, also, aber was eigentlich wichtiger daran ist, und da kommt dann eben die Lem-Parallele, in diesem Moment, wo dieser Kongress zusammentritt, spielt das eigentlich für das Publikum überhaupt keine Rolle mehr. Weil die eben in der Sphäre schweben, in der jede Bodenhaftung zu dem früheren, wie da eine Analogie zwischen Realität und Animation noch herrsche, das ist vollkommen verloren gegangen. Und wir befinden uns eben in wirklich absurden Scheinrealitäten, die auch im Film, also entsprechend, diese animierte Welt ist so eine, das wird auch irgendwo mal gesagt, so eine Looney Tunes Welt. Also, und zwar die Figuren sind alle so überdrehte, verrückte Cartoon-Figuren, die so durch die Gegend rennen. Und es wird dir dann eben erklärt, inwiefern, also in welchem Bezug das zur wirklichen Welt steht und was hier eigentlich passiert und so. Aber das möchte ich natürlich jetzt noch nicht so erzählen. Aber was eigentlich auch entscheidend ist, ist hier die Reise von eben Robin Wright, die eine sehr beschädigte und traurige, melancholische Figur ist, die sich hier quasi in diese Sphäre reinbewegt und auf der Suche nach was ist. Da kommt auch so der Tonfall des Filmes her, weil obwohl diese Welt, die da gezeigt wird, so eben kreischend bunt und schrill ist, ist sie eben so, ist sie schon so eine sehr melancholische Präsenz. Und der Film ist auch ziemlich langsam in der Hinsicht. Also er hat so eine langsame Gangart.
Wenn ich jetzt sage, du darfst das Wort Fantasy nicht verwenden, was ist das dann für ein Genre?
Schwierig. Also dann ist es auf jeden Fall eine Allegorie irgendwie. Sowohl auf das Hollywood als auch auf Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung. Es ist eigentlich ähnlich wie bei Wars of Bashir. Wars of Bashir spielt sich das ja irgendwie auch in so einer Traum- oder Imaginationswelt ab. Also es ist nicht notwendigerweise. Also ich würde sagen, es ist insofern nicht unbedingt Fantasy, weil ja hier nicht irgendwie. Also, oder es ist schwer zu sagen, ob quasi die Realität komplett ersetzt wird durch ein anderes Universum. Es ist immer schwer zu sagen, was hiervon vielleicht auch nur im Gehirn stattfindet oder was eben irgendeine Art von Traumaverarbeitung ist oder sowas. Das kann man nicht so ganz so klar feststellen. Da sind die Übergänge sehr
fließend. Und wenn man am Ende rauskommt, ist man dann eher so Depri? Gestimmt
also,
oder?
Also wie man sich fühlt, wenn man am Ende rauskommt, glaube ich, hängt sehr stark damit zusammen, wie man auf diese langsame, melancholische Erzählweise in dieser Traumwelt reagiert. Ich kann mir einen Zuschauer gut vorstellen, der davon sehr schnell sehr genervt ist und dann wird, glaube ich, die zweite Hälfte des Filmes sehr hart zu ertragen. Die sieht sehr interessant aus und so, aber es ist schon auch so ein bisschen so. Es ist schon, also wenn, ich könnte mir vorstellen, dass ein bös gewillter Hörer mir jetzt vorwirft, dass ich sage, weil ich fand den Film eigentlich so im Großen und Ganzen fand ich ihn ziemlich gut, aber mir könnte ein Hörer vorwerfen, dass ich damit zweierlei Maß messe, dass man zum Beispiel Sachen, die ich Tree of Life vorgeworfen habe, diesem Film auch vorwerfen kann vielleicht. Mhm. Dass er so ein zerfasertes, nicht richtig erzählendes Rumschwadronieren ist.
Ja.
Allerdings, für mich hat das atmosphärisch trotzdem getragen. Aber wenn das einem nicht so geht, dann wird es, glaube ich, ziemlich schwierig. Und für mich war es so, ich fand den Film schon auch traurig. Also nicht unbedingt, also schon melancholisch traurig irgendwie. Allerdings muss ich zugeben, dass er mich emotional in diesen fantastischen Sphären zum Teil auch ein bisschen verloren hat. Also eigentlich muss ich sagen, der emotionale Höhepunkt ist eigentlich eher zu dem Zeitpunkt, als sie eingescannt wird und sowas. Das ist eben wirklich so ein Punkt, wo du merkst, was das alles bedeutet.
Sie verkauft sich gerade, ja.
Und dann gegen Ende des Films, es geht dann auch nochmal um ihren Sohn und so, das ist sehr traurig. Aber ein bisschen hat er mich emotional da verloren. Also mir fällt es sehr schwer vorherzusagen, wie jemand anderes auf den Film reagiert. Ich finde, er ist nicht so rund und so perfekt wie Wars of Bashir. Und ich finde auch, dass dieser Übergang von der Frage, was bedeutet das, wenn die Schauspieler eingescannt werden können und dann haben sie quasi nichts mehr zu tun mit ihrem Werk. Und dann dieser Lem-Geschichte mit quasi dieser Bevölkerung, die auf irgendeiner Droge gehalten wird, um nichts mehr mitzubekommen und so. Ehrlich gesagt finde ich gar nicht, dass das so gut zusammenpasst. Ich finde die Nahtstelle im Film doch ziemlich deutlich. Und ich meine, wenn man bereit ist, das quasi einfach zu akzeptieren, dann kann er, glaube ich, insgesamt ganz gut funktionieren. Wenn man sich daran stört, dass er da eigentlich von zwei unterschiedlichen Dingen redet, die doch so viel nicht miteinander zu tun haben. Und nur weil beides irgendwie in so einer schön animierten Sphäre stattfinden kann, ja, dann hat man vielleicht ein paar Probleme mit dem Film. Also sehr, sehr interessanter, ungewöhnlicher Film. Ich finde Ari Folman auf jeden Fall jemand, den man in der Zukunft immer im Auge behalten sollte, der einfach eine sehr eigenständige, interessante Art hat, Filme zu machen. Vielleicht kein so perfekter Film für mich.
Punkte?
Schwer, sehr schwer. Ich gebe 8.
Mhm.
Aber ja. Nein, aber ich fand ihn sehr, sehr interessant.
Bietet sich ja an, an der Stelle mal kurz abzuschweifen. Glaubt ihr, dass, mal unabhängig jetzt von dem Film, dass es so werden könnte?
Dass Schauspieler ersetzt werden durch Animation.
Ja, also ich meine, Hollywood hat die paar Vorstöße gemacht, so mit Final Fantasy oder wie das Ding hieß und war nicht Sky Captain and the World of Tomorrow auch animiert?
Nicht oder? Die Person.
Nicht die Person, da war der Rest nur komplett animiert. Ja. Ne? Ich finde, im Moment sind sie noch nicht weit genug.
Ja.
Und dann gibt's ja diesen psychologischen Effekt von diesem Uncanny Valley. So kurz bevor es wirklich perfekt ist, kommt so eine Phase, wo die Menschen unterbewusst sozusagen die nahezu perfekte Illusion unterbewusst ablehnen und es abstoßend finden.
Ja.
Also das ist so psychologisch untersucht. Es wird immer, wenn du Darstellungen von Menschen, die computergeneriert sind, immer realistischer machst, dann geht die Zustimmungsrate hoch und kurz bevor du sozusagen den Perfektionismus erreichen würdest, geht sie wieder deutlich runter.
Okay.
Weil dann ist es irgendwie, dann wird's creepy. Und das mögen die Menschen, die können gar nicht begründen, warum, aber sie mögen es dann nicht mehr.
Okay.
Ich glaube, dass wir schon in die Richtung gehen. Denn wir haben ja jetzt schon ganz viele Veränderungen, also digitale, es wird ja gefotoshoppt wie verrückt, ne, sagt man ja, ja so. Also wird da mal eine Brust vergrößert, wie sie bei Tomb Raider das gemacht haben, oder da wird irgendwie dann der Körper verändert.
Oder dass Schauspielerin eine jüngere Version ihrer selbst spielen können und sowas.
Halt. Und das wird ja jetzt schon alles gemacht, ja. Also wird auch seit Jahren schon gemacht, wird irgendwie digital werden Schauspieler verändert, aufbereitet, verschlechtert, je nachdem, welche Rolle sie gerade spielen, ja. Und wie du sagst, also mit Fantasy, das geht in die Richtung. Aber ich glaube, dass es so weit, wie es jetzt in diesem Film beschrieben wird, werden wir nicht kommen. Denn letztendlich ist ja viel mehr drumherum. Ja, also und letztendlich leben wir ja auch mit Hollywood und mit den Stars. Ja, also wir gucken uns die Oscar-Nächte an und das ist ja genau die. Wir wollen die Schauspieler ja auch feiern. Wir wollen die Personen ja auch feiern in einer bestimmten Art und Weise. Mhm. Und eine ganze Industrie lebt davon. Ja, also ich meine, wir zählen jetzt vielleicht nicht dazu, aber es gibt ja eben diese ganzen Zeitschriften, die nichts anderes machen und Internetforen, die sich mit dem drumherum beschäftigen. Und ich glaube, das wäre dann in dem Moment einfach verschwunden. Es würde wegbrechen. Man hätte nicht mehr diesen Bezug zu seinen Stars, wenn das alles animiert und computergeneriert wäre. Und ich glaube, das würde sich so schnell nicht durchsetzen.
Dahin zielte die Frage vorhin, ob sie noch so durch Talkshows tingelt.
Ja.
Ich glaube, da bist du ein Stück weit auf dem richtigen Pfad. Ich fand das damals interessant. Ich glaube, wir haben diese Anekdote haben der Stefan und ich schon mal in irgendeiner Folge erzählt, als wir auf der Edit mal einen Vortrag von den Special Effects Leuten von die Fluch der Karibik gemacht haben. Da steht ja in den Credits drin, dass dieser lustige Typ mit diesen Tentakelbärten von Bill Nighy gespielt wird. Und man erkennt Bill Nighy auch irgendwie so an der Art, wie er geht und so. Aber du siehst de facto auf dem Bildschirm keinen einzigen Pixel von Bill Nighy. Er hat zwar diese Rolle gespielt gegenüber den anderen Schauspielern, und er ist dann hinterher digital, sind diese Tentakel und diese ganzen Haare und alles dran gemacht worden. Und ursprünglich hatte man vereinbart, dass man ihm wenigstens die Augen lässt. Also dass die wenigstens die Augen, die echten, die du siehst auf dem Bildschirm hinterher, die echten Augen von Bill Nighy sind. Aber selbst das ist dann hinterher, als man das nachbearbeitet hat, dann doch noch umentschieden worden. Und man hat es dann doch noch anders gemacht. Also de facto siehst du keinen einzigen Pixel vom echten Bill, aber er steht in den Credits, als hat das gespielt. Irgendwie hat das ja auch gespielt, weil die Bewegungen zumindest die sind. Aber insofern, wie du sagst, es wird schon so wahnsinnig viel gemacht, bis dahin, dass Schauspieler in den Credits stehen, die eigentlich nicht mal mit einer einzigen Hautschuppe zu sehen gewesen sind.
Naja, aber trotzdem eine Kreativleistung für den
richtig,
Film
leisten. Genau.
Also das ist halt immer die Frage, wie man das bewertet. Also ich finde es ja auch ganz klar bei den Sachen, die Andy Serkis so in den letzten Jahren
richtig,
gemacht hat.
Richtig, das ist der nächste Punkt, genau.
Rise of the Planet of the Apes finde ich zum Beispiel ist ein Film, wo man ganz deutlich sieht, dass so eine animierte Figur, das ist jetzt kein Mensch und das ist ein wichtiger Unterschied natürlich irgendwie schon, glaube ich auch für unsere Akzeptanz eben, Gollum oder eben der Caesar in Rise of the Planet of the Apes, dass man eben sehr wohl eine emotionale Bindung bekommt zu einem komplett animierten Viech, aber ich glaube schon, dass in dem Moment, wo es ein Mensch ist, das schwieriger wird. Also dass dann das greift, was du beschreibst, dass eben wir eine andere Haltung dazu haben oder sowas. Auf der anderen Seite finde ich ja auch, dass also jeder, der eben ein bisschen, der keine Ahnung, Fan von Anime ist oder sonst Animationsfilm, weiß ja, dass auch was Vollanimiertes genauso mit Seele gefüllt sein kann oder sowas.
Ja gut, aber da ist es halt, das ist halt so in diesem dieser Akzeptanzkurve, von der ich sprach,
ja, genau.
Sehr viel weiter unten,
weit weg,
wo das völlig in Ordnung
aber
ist.
Aber da bin ich nicht sicher. Also ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass sich da auch noch mal was verschiebt und wir mehr akzeptieren werden. Einfach, weil wir uns auch ein Stück weit dran gewöhnen werden. Aber ich glaube auch nicht, dass das andere ersetzen wird. Ich denke eher, dass das nebeneinander existiert.
Ja, die Frage ist halt wirklich irgendwann, ob die Schauspieler aus den Motion-Capture-Anzügen auch rausfliegen und auch die Motion komplett aus dem Computer kommt. Sprich, dass ich den wirklich nicht mehr brauche, den Schauspieler. Dann ist dieser Punkt überschritten, wo du jetzt sagst, in dem all Andy Dings hier, wie heißt er? Circus?
Andy Circus,
Oder eben Bill Nighy in dem Beispiel. Mhm. Haben da ja noch tatsächlich gespielt, in dem Sinne, dass sie halt so einen Gummianzug anhat mit lustigen hellen Punkten drauf. Und wenn das auch noch wegfällt, oder wenn man einmal sagt, wir machen jetzt ein Stimmprofil von dir und dann spricht er eben wie du und danach kannst du heimgehen. Ich glaube, da wäre dann irgendwie so eine Grenze auf überschritten, würde ich jetzt mal behaupten, zumindest für mich. Vielleicht zukünftigen Generationen sagen dann, das ist alte Menschendenken. Was beschwert ihr euch da?
Ich denke, im Moment ist es schwierig vorstellbar, aber es könnte halt einfach so weit kommen.
Also wenn man sich so anschaut,
dann wird einfach viel, viel verloren gehen.
Oh. Aber ich weiß nicht, man muss ja auch an unterschiedliche Arten von Filmen denken. Also wenn ich jetzt an so, weiß nicht, romantische Komödie aus der Retorte, also manchmal kommt mir so vor, als ob so sehr viel anders ist, das dann letztendlich auch nicht, ob sie da jetzt irgend so einen Typen hinstellen, der auch kein schauspielerisches Talent hat und so, oder ob das irgendwie funktioniert wird. Also ich glaube, dass nicht bei jedem Film das eine Rolle spielt.
Also im Moment ist das wahrscheinlich einfach noch zu teuer.
Ja, na klar.
Also ich meine, es ist wahrscheinlich billiger, irgendeinen aufstrebenden Nachwuchs möchte gern zu nehmen, der... Okay,
nicht aufstrebend.
Ja, Nachwuchs möchte gern, ohne aufstrebend, zu nehmen und dem irgendwie ein paar hunderttausend Dollar in die Hand zu drücken, als jetzt irgendwie das ganze Special Effects Department von ILM zu beschäftigen. Aber das wird sich natürlich ändern. Also,
aber wir bauen ja auch eine Beziehung zu Schauspielern auf, ne? Und
also
es ist ja auch häufig so, dass man eben sagt, oh, das ist der neue Film mit.
Ja,
da gehe ich rein, ja, weil der und der Schauspieler dabei ist. Und wir würden, glaube ich, weniger, also es würde, glaube ich, auch weniger Zug dahinter sein in den Kinos, wenn da drin wäre so, ja, das ist jetzt die neue Computer XY, ja, wenn es nur noch so wäre. Wir haben ja eine starke Mischung schon, wir haben viele Animationsfilme und so weiter und die Leute gehen dann in zweite und dritte Teile, ich denke jetzt mal so an Ice Age oder so Sachen oder Toy Story, ja, ist viel animiertes Zeug dabei, aber ich glaube, es ist ein ganz mächtiges Zugpferd noch, wenn einfach Schauspieler mit ihrer Persönlichkeit Filme vorantreiben.
Aber gleichzeitig bauen doch auch Leute zum Beispiel bei Computerspielen ganz starke Bindungen an Figuren auf. So
du baust Bindungen an Figuren auf und du baust auch Bindungen auf an Leute, die Computerspiele machen. Also es gibt genügend Leute, die irgendwie sagen, was ist ich, Ron Gilbert zum Beispiel, der die ganzen alten Adventures da teilweise gemacht hat, oder Al Lowe, der die Larry-Teile gemacht hat, wenn es halt irgendwie heißt, der macht jetzt ein neues Adventure, ja, das neue Ron Gilbert-Ding hat von dem Publisher zu dem Publisher gewechselt und da macht er jetzt ein neues Projekt oder so, da halte ich mal ein Auge drauf. Wenn das rauskommt, das schaue ich mir unbedingt an.
Naja, ja, und um zurück zu dem Film zu kommen, auch die Studios. Also deswegen dieser Pixar-Effekt, dass du sagst, bei Pixar schaue ich drauf oder so, das ist ja eigentlich auch was Vergleichbares.
Oder wenn der neue GTA-Teil kommt, da muss es nur heißen, es ist GTA, das
richtige Franchise.
GTA 5 und dann zittern alle und wollen es haben. Also insofern... Ja.
Also ich glaube schon, dass wir da noch ein Stück weit werden wir noch erzogen werden, aber ich kann mir das zumindest im Moment auch nicht vorstellen, dass das wirklich ersetzt werden kann und das, was Martin sagt, eben so diese ganze Prominentenkultur und sowas, das ist ja nicht nur was irgendwie so ganz nett ist, sondern das Teil des Geschäfts, das ist wirklich ein finanzieller Faktor und deswegen wird der auch nicht weggekürzt werden in der Form, glaube ich.
Da hängt auch so viel Industrie dran, ja, also das darf man nicht vergessen.
Ja, genau.
Wahnsinn,
und zwar alle möglichen Arten von
alle möglichen,
Ja, bis hin zu den Modefirmen, die Kleider für die Oscars.
Ah! Lass uns nicht über Mode sprechen.
Das war Absicht.
Ich hatte tatsächlich gestern ein richtig gutes Kleid an und das sah so aus nach roter Teppich in Cannes. Da dachte ich mir so, nein, also das ist dann für standesamtliche Trauung vielleicht doch ein bisschen zu pompös. Also bodenlang, rot, sehr, sehr schön. Aber nein.
So, jetzt haben wir noch drei Filme und in Anbetracht der Tatsache, dass wir uns am besten abwechseln, würde ich sagen, streue ich jetzt mal einen, den ich gesehen habe.
Nämlich?
Ich würde mal...
Ach, du hast jetzt plötzlich eine Regel aufgestellt, die du letzte Woche gebrochen hast. Okay, gut. Aber da reden wir mal nicht drüber. Okay, was kommt denn jetzt?
Ich würde sagen, ich bleibe einfach mal bei animierten Viechern.
Ah ja.
Und ich habe mir District 9 angesehen.
Hattest du den vorher noch nicht
gesehen? Ich hatte den vorher noch nicht gesehen. Ich hatte viel Positives drüber gehört, irgendwie so Underground-Produktion macht krassen krassen Science-Fiction-Filmen mit, weiß ich nicht, Thema Rassismus etc. Diese Untertöne Richtung Rassismus, ich finde sie ein bisschen plakativ. Also das ist so, ja okay, wer das nicht versteht, der hat den Holzhammer nicht bemerkt, der ihm auf den Kopf gehauen wurde. Aber dann im Endeffekt für den Rest von der Geschichte gar nicht mehr so wichtig. Das Ende ist irgendwie ein Actionfilm, also so.
Das habe ich ja nicht mehr gesehen.
Ich fand den, ich weiß nicht, wie weit man das verraten darf. Also was man auf jeden Fall sagen kann, wer ihn noch nicht gesehen hat, es kommt ein Alien-Raumschiff irgendwie, es stürzt nicht ab, aber es scheint irgendwie auf der Erde zu stranden und es schwebt dann über Johannesburg. Es ist auch in etwa so groß wie ein ganzer Stadtteil und schwebt da so in 200-300 Meter Höhe über der Stadt. Und das ist am Anfang des Films schon da. Und was dann passiert ist, die Aliens werden dann da rausgeholt und man baut ihnen ein Stadtteil, also eigentlich ist das ein Slum, mehr oder weniger, man zäunt was ab und sagt so, hier könnt ihr jetzt dann sein und geht uns nicht auf den Keks. Und dann entwickelt sich relativ schnell so ein rassistisches Verhältnis, dass die Leute, die in Johannesburg leben, die ablehnen, dass die da sind und die gehen uns auf den Keks und die sollen mal besser in ihrem District bleiben und nicht rauskommen. Und da ist dann ein Zaun drum mit Stacheldraht oben drauf und da drinnen herrschen Verhältnisse, um die sich halt eigentlich keiner mehr kümmern möchte da kriminelle Banden versuchen da irgendwie, was weiß ich, sich deren Waffen zu bemächtigen, die funktionieren aber nicht. Wenn du Mensch bist, kannst du die nicht bedienen. Und man versucht da so ein bisschen an der Alien-Technologie rumzuforschen und auch an den Aliens selbst. Und dann der Film bekommt dann so ein bisschen Drive, als es eine Kampagne gibt, die umzusiedeln. Man will die irgendwo anders hin verlegen und geht dem zufolge rein und versucht denen zu erklären, dass sie jetzt hier so einen Zettel unterschreiben müssen, dass sie ihrer Umsiedlung zustimmen und eben umgesiedelt werden in irgendeinen anderen Distrikt, wo man ihnen verspricht, dass alles besser wird. Und in Wirklichkeit ist das dann eher so ein Konzentrationslager, wo sie dann eingesperrt werden sollen. Und dann gibt es einen Zwischenfall, dass der Typ, den wir da verfolgen, der irgendwie der Koordinator ist, der wird dann irgendwie von einem Alien mit so einer Flüssigkeit kontaminiert und es beginnt eine Veränderung mit ihm, mehr möchte ich mal nicht sagen. Und demzufolge wird er dann irgendwann von mehreren Stellen gejagt. Also er ist dann irgendwann ein Aussätziger, der verschiedene Interessen wollen seiner habhaft werden. Und dann wird es ein Actionfilm ab da. Mhm. Und ich fand es vor allen Dingen beeindruckend, dass er soll ja mit sehr wenig Funding gemacht worden sein. Und die Animationen waren wahnsinnig gut. Also normalerweise hast du immer so das gehabt, dass solche Actionfilme mit Aliens, wenn sie mit weniger Budget produziert wurden, dass sie sich davor drücken, das Alien wirklich zu zeigen. Dann ist es irgendwie so 2, 3, 4 Money Shots für den ganzen Film, hebt man sich mal auf, wo man das Alien wirklich mal zeigt. Und ansonsten muss es irgendwie im Dunkeln sein und muss sich verstecken oder so. Es ist dann auch nur ein Alien. Hier sind es Hunderte und sie laufen andauernd durchs Bild und sind in Großaufnahme zu sehen. Und
Wie sehen die aus?
Sie werden immer Prawns genannt, also Krabben oder wie übersetze ich das? Ja, sowas, also wie so Meeresfrüchte in riesig. Mhm. Das trifft es so ein bisschen. Also
sie sind schon auch immer noch so Giga-inspiriert eigentlich.
Ja, also schon.
Die haben schon immer noch diese komische Form. So.
Ja, so und so komische, schuppige Augendinger, die sie so zuschieben können und so und haben irgendwie so viele, also sie sind nicht sehr glatt. Sie sind sehr, 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 sehr verklüftet und ich finde, sie sind nie wirklich richtig greifbar. Also man kann nie wirklich, bis auf am Schluss dann, wo man einen Alien ein bisschen besser kennenlernt, kann man nie wirklich greifen, was deren Motivation ist. Das hat mich ein bisschen geärgert über den Film. Also du kannst diesen Aliens nicht ansehen, ob sie jetzt gerade feindselig drauf sind, ob sie dich bedrohen. Also sie sprechen mit irgendeiner komischen Sprache, die man nicht versteht. Und manchmal wird sie untertitelt und manchmal ist es so, dass dann die Dialoge extra so gebaut sind, dass du aus der Antwort des Menschen, der offensichtlich verstehen kann, was die sagen, aus der Antwort, weil er die Frage nochmal wiederholt oder so, ist dann der Dialog so gebaut, dass du merkst, was es wohl gesagt hat, das Alien. Oder dass das Gespräch so gemacht ist, dass du folgen kannst, obwohl du nur einer Seite zuhören kannst. Und das fand ich alles schon ganz cool gemacht. Und diese ganze, es hätte für mich ein bisschen mehr Science-Fiction sein können, ein bisschen mehr so diese das kommt teilweise sehr so abgefahrene Alien-Technologie zum Einsatz, aber der Film hält sich nicht damit auf, zu versuchen, dir irgendwie zu erklären, warum, wieso, weshalb, sondern das ist dann einfach da und weiter. Naja, das
hat
weiter.
Jetzt der Regisseur jetzt, wo er viel Geld hat, dann bei Elysium gemacht.
Okay. Das war unter anderem einer der Auslöser, warum ich mir den jetzt nochmal angeguckt habe, weil ich dachte, okay, ihr habt über Elysium geredet und das ist von dem Typen. Der andere ist ja auch schon produziert von Peter Jackson, also ich weiß nicht, wie viel Geld Peter Jackson da noch in die Hand genommen hat oder ob er da nur seinen Namen für hergegeben hat, um das ein bisschen zu pushen, keine Ahnung. Insgesamt fand ich ihn nicht so schlecht und am Ende der Action-Teil ist auch spannend. Also das hat schon Spaß gemacht. Ich wollte schon wissen, wie es ausgeht.
Wieso lachst du?
Ich finde es eine total kuriose Bewertung, nicht so schlecht, weil fast jeder findet diesen Film total fantastisch. Ehrlich gesagt kenne ich außer mir überhaupt niemanden, der den Film nicht
mag. Naja, also ich hatte
und
schon
mir so geht's auch so, dass ich sage, ich finde auch, dass bestimmt man Teil darin gut finden kann, aber mir ist der Film unsympathisch auf die gleiche Weise, wie bestimmte Personen einem unsympathisch sind. Dass du einfach sagst, ich mag ihn nicht, ich mag den mitschwingenden Humor oder was das sein soll nicht.
Ich finde da überhaupt keinen Humor.
Doch, er hat schon so Szenen, die so ein bisschen, die auf Effekt eben, dass irgendwas Krasses passiert oder so, dann eben so. Also ich mag den Film überhaupt nicht. Ich habe ihn nicht fertig schauen können. Das ist einer der ganz wenigen.
Wo hast du aufgehört?
In den letzten ungefähr nach der Hälfte. Also da ist schon eine Weile natürlich seine Entwicklung und so.
Okay.
Also so gesehen, nach dem, was du jetzt sagst, scheine ich den Action-Teil verpasst zu haben.
Den hast du definitiv verpasst. Es wird viel geballert gegen
also
Ende,
sehr
mag, viel.
Ich mag den Film nicht, aber mir ist klar, dass ganz viele Leute ihn fantastisch finden. Deswegen ist es lustig, dass du sagst, du findest ihn nicht so schlecht.
Also ich würde ihn irgendwo so in der 7-Punkte-Richtung einsortieren. Einfach weil er mal auch was anderes war, was man so nicht so oft zu sehen kriegt. Mhm. Aber ich finde, er hat schon Lücken. Also die Geschichte hinten raus ist mir ein bisschen zu konstruiert und er reißt so viele Themen auf, die ich gern tiefer beleuchtet gesehen hätte. Also was machen die Geheimdienste mit den Aliens wirklich? Was werden da für Experimente gemacht? Das reißt ja so an, so, oh, die machen da Experimente, zack, Thema erledigt. Und du kriegst es so hingeworfen und denkst dir so, oh, jetzt wird's irgendwie so verschwörungsmäßig und da machen die Geheimdienste irgendwelche geheimen Sachen und so Anleihen, Dr. Mengele und so kommen da hoch, ja, und denkst dir, das will ich bitte erklärt haben und kriegst du nicht. Weiter. Schießen wir drüber, ballern alles kaputt, rennen weiter. Und und ich weiß nicht, das ist dann vielleicht dann auch zu viel verlangt von einem Film mit so wenig Budget, aber ich hätte dann auch gern noch mehr Sci-Fi gehabt, ja. Und wenn wir dann oben in dem Raumschiff sind, dann auch da irgendwie mehr Erklärungen, mehr Showwerte. Ich hätte was sehen wollen, ja, und da gibt's dann nichts zu sehen. Also, das sind so Sachen, die einen so ein bisschen unzufrieden zurückzulassen, und das sind vielleicht auch die, wo ich ihm die Punkte abziehe. Und eben, dass ich die erste Hälfte des Films keinen Connect zu den Aliens gekriegt habe, irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, sind die feindlich? Ist das jetzt gerade gefährlich, wo der da langläuft? Also manchmal hat man so das Gefühl, die tun so, als ob es eigentlich nicht zu überleben ist, da jetzt ohne schwer bewaffnete Menschen reinzugehen. Weil wenn du da reingehst und die sehen dich als Mensch, dann reißen die dich ein Stück und essen dich auf. So wird es am Anfang, habe ich das Gefühl gehabt. So sind die vielleicht drauf. Und dann gibt's aber so Szenen, wo die einfach so nebeneinander stehen und miteinander reden und so. Und dann denkt man sich, die tun doch gar nichts.
Also ganz ehrlich gesagt, das ist fast mit einer der Teile, die ich gut finde, weil eben, oder da ist es ist halt eine Apartheid-Allegorie und das ist eben in gewisser Weise genau das, wie das funktioniert, nämlich dass eben so eine Mauer erbaut wird und eben auch Vorstellungen über die andere Gruppe, aber du nie ganz sagen kannst, wie viel davon pure konstruierte Wahnvorstellung ist und was eben die tatsächliche Bedrohung wäre.
Ja, auch sowas. Später, wenn er dann reingeht in den District und da drin ist, es ist immer so eine diffuse Bedrohungslage, die, also ich fand es wenig greifbar irgendwie für mich so nachzuvollziehen, was für eine Gefahr schwebt er denn jetzt tatsächlich.
Naja, in der Hinsicht dann eben vielleicht für dich auch zu viel Allegorie und zu wenig Science-Fiction-Film. In der Hinsicht, der sich eigentlich nicht genug dafür interessiert, was mit den Aliens und was auch immer.
Ja, oder halt, ich meine, ein, zwei Szenen, die irgendwie erklärt hätten, was so, ich war nie in Südafrika in der Zeit. Ich kann es nicht wirklich mir vorstellen, jetzt realistisch, klar kann ich mir vorstellen, wenn Batman mit seinen Eltern irgendwie hinten aus dem Theater rausgeht und in der dunklen Gasse einem bösen Gangster mit einem Messer begegnet, dann kann ich mir vorstellen, ja, Du kannst durch diese Straße gehen tagsüber, aber du gehst durch diese Straße besser nicht nachts. Nicht, wenn du nicht bewaffnet bist. Da habe ich ein Gefühl dafür, wie ist die Bedrohung. Manchmal ist diese Lage bedrohlich, manchmal ist diese gleiche Lage vielleicht nicht bedrohlich durch geänderte äußere Umstände. Und ich habe dann ein Gefühl für, wann macht jemand was Gefährliches und wann macht jemand was, was man einfach tun kann. Mhm. Und hier ist es so, die gehen da rein und mal ist das offensichtlich eine gefährliche Sache, mal ist es das nicht. Und ich krieg das nicht gefasst, warum ist es jetzt anders. Und ich krieg's auch nicht erklärt. Oder zumindest habe ich es nicht so verstanden. Und das hat mich so ein bisschen gestört, dass es so diffus blieb irgendwie.
Also ich hatte Riesenprobleme mit der Hauptfigur. Weil einfach der für mich...
Der war tatsächlich komödiantisch.
Der ist für mich eine Karikatur im Prinzip. Genau. Er ist halt so ein Volltrottel, Spielball. Gut, dann wird er irgendwie da ausgesucht. Ah, das ist echt so... Für mich hat sich nichts daran, für mich hat sich nicht erklärt, warum ich mich für ihn interessieren soll. Weil er ist eine lächerliche
Nervensäge.
Nervensäge. Und da habe ich eben, da verliert mich der Film eben so früh, wo ich eben denke, er macht ja dann schon sowas, was eben so ein bisschen so Cronenberg-artig Body-Horror-Sache ist. Aber das Problem ist eben, dass ich keine zentrale Figur habe, die mich genug interessiert, sondern eine zentrale Figur, die mich nur nervt. Wo ich echt so denke, so, ach, könnt ihr den vielleicht endlich erschießen?
Ja, das stimmt.
Und da hat der Film also...
Da war der böse Schwiegervater fast noch.
Genau.
War wenigstens greifbar.
Und da hat der Film eben, war dann in kürzester Zeit so, dass ich das Gefühl habe, ich kann in seiner Gegenwart es nicht aushalten.
Das ist lustig, das fällt mir jetzt erst wieder ein, dass ich den auch irgendwie seltsam und unsympathisch fand. Ich habe das ausgeblendet. Ich habe mir gedacht, okay, gut, das ist jetzt halt der Typ und der ist ein bisschen seltsam und der hat so einen komischen Akzent und so, das ist auch ein bisschen anstrengend gewesen, aber...
Also ich bin jetzt tatsächlich nach dem, was du gesagt hast, durchaus motiviert, den Film vielleicht doch noch fertig zu schauen. Und zwar mehr nach dem, was du sagst, als nach dem, dass mir 10.000 andere Leute erzählt haben, wie überfantastisch ist, weil ich da einfach so das Gefühl hatte, so, nee, finde ich nicht. Aber nach dem, was du jetzt sagst, okay, denke ich mir, vielleicht gebe ich dem Film doch nochmal eine Chance. Aber
am Ende ist auf jeden Fall auch noch eine schöne Iron Man-Nummer drin.
Ja.
Ja.
Was immer das jetzt heißt. Aber lass uns nicht die Iron Man
diskutieren. Nee, schwimmen und fahren Fahrrad?
Also, du hast jetzt...
Mehr so Richtung Metallmänner.
Ach so.
Okay, also du hast, was, 7 Punkte gegeben?
Ja, so einfach.
Okay. Gut, District 9.
Gut. Dann jetzt mein Konzept hier von Reihe und so.
Frau
jetzt.
Dr. Perner ist wieder dran.
Frau Dr. Perner ist wieder dran.
Mit was? Ach ja. Ich war gestern im Kino und habe den Film Wunsch da gesehen.
Das ist DJD, ist eine Kombination, die man im Deutschen nicht gut aussprechen kann.
Ich habe tatsächlich auch im Film, er war Gott sei Dank original mit Untertiteln, ich habe genau hingehört, wie der Name ausgeht, weil es ist der Name des Mädchens.
Okay.
Ich glaube, auf Deutsch heißt der Film sogar Das Mädchen Wunsch da. Das ist ein Film, der jetzt gerade angelaufen ist, der aus Saudi-Arabien kommt und es wird sehr viel darüber geschrieben, dass das anscheinend oder angeblich, was auch immer, der erste Kinofilm aus Saudi-Arabien ist und der erste so abendfüllende Spielfilm, was ja zum Teil daran liegt, dass 1975 Kinos verboten sind und es eigentlich keine relevante Filmindustrie in Saudi-Arabien gibt. Interessanterweise ist dieser Film jetzt auch noch von einer Regisseurin gedreht. Darüber kann man ganz interessante Dinge lesen im Internet, wie das zum Teil abgelaufen ist, weil eben die Frauen eben in Saudi-Arabien sich natürlich nicht in dem Ausmaß frei bewegen können, dass sie einfach sich auf die Straße setzen kann und eine Szene als Regisseurin Oper beaufsichtigen könnte. Und da gibt's dann so Geschichten zum Teil, dass sie mehr oder weniger im Versteck die Szene beobachtet hat und dann per Walkie-Talkie Regieanweisungen gegeben hat oder so. Also auch für sich.
Wie ist das dann mit der Schauspielerin? Also,
das ist ein kleines Mädchen.
Nee, ich meine, jetzt gibt es dann auch Frauenschauspielerinnen, die mal auf der Straße rumlaufen oder die darf dann da so arbeiten?
Also was ich ganz interessant fand, man weiß ja natürlich nicht, inwiefern das wirklich dann auch im freien Raum war oder eben doch. Also das ist eine interessante Frage, die man sich tatsächlich stellt, wenn man den Film sieht. Also vielleicht erstmal zur Geschichte. Es geht eben um dieses Mädchen, die ist 10 Jahre alt und sie lebt mit ihren Eltern und geht zur Schule, ist eigentlich so erstmal ein ziemlich normales Setup. Sie ist ein bisschen ungewöhnlich, was sich schon gleich optisch am Anfang zeigt. Sie trägt nämlich solche irgendwie Converse-Schuhe unter ihrem langen schwarzen Gewand. Das sieht unheimlich witzig aus. Und sie ist sehr selbstbewusst und hat eben eben ganz eigene Vorstellungen.
Wie alt ist
sie?
Sie
10. Mhm. Sie macht auch, sie erstellt so Mixtapes mit irgendwelcher westlicher Musik und dealt die dann quasi. Und sie macht auch Armbänder aus solchen Schnürsenkeln und verkauft die, sie unheimlich umtriebig. Also sie hat einen großen Traum, sie möchte gerne ein Fahrrad haben, weil sie hat diesen kleinen Freund, der hat ein Fahrrad und eigentlich Mädchen fahren nicht Fahrrad, auch weil es irgendwie diesen Glauben gibt, dass sie dann keine Kinder mehr kriegen können und so. Und sie will aber dieses Fahrrad und sie stellt sich eben selbst das Ziel, sie möchte Geld verdienen, damit sie das Fahrrad kaufen kann, was da irgendwo in so einem Laden steht. Und ein Weg, um, also wir jetzt, uns wird dann am Anfang gezeigt, wie sie so, was sie so alles macht, um Geld zu bekommen. Das ist ziemlich lustig. Und dann gibt's aber eben eine große Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Das ist ein Koran-Rezitationswettbewerb bei ihr an der Schule. Und da muss sie dann eben auf einmal quasi, also Koran auswendig lernen und Intonation üben und so weiter, was ihr alles erstmal relativ fremd ist. Aber sie hängt sich dann ordentlich rein. Sie ist auch so schlau und deswegen ist sie dann auch mit ausreichend Engagement da dabei. Und ja, also es geht eben im Prinzip, das ist so die, dramatisch gesehen ist das die Geschichte. Das Ganze ist eingebettet eben in einmal so eine Darstellung ihrer Welt in der Schule und zu Hause. Es ist so, dass sie mit ihrer Mutter lebt und ihr Vater kommt immer wieder. Aber wir sehen da eben auch, dass der Vater nicht so richtig in diesem Haushalt eingebettet ist und dass in diesem Moment, wo wir jetzt quasi dazukommen, gerade ja diskutiert wird, ob ihr Vater eine zweite Frau heiraten wird, also zusätzlich zu seiner. Also und er eben, also quasi die Mutter von Vajda ist eben im Moment gerade versucht quasi zu verhindern, dass ihr Mann noch eine andere heiratet und so. Und wir bekommen dann eben auf verschiedene, in verschiedenen Umfeldern bekommen wir gezeigt, vor allen Dingen eben auch, wie Frauen leben in dieser Gesellschaft und wie eingeschränkt ihr Bewegungsspielraum eigentlich ist. Wobei unsere Protagonistin das ja nur sehr eingeschränkt akzeptiert, was zum Teil ihr quasi noch so erlaubt wird, weil sie eben noch ein Kind ist. Also sie wird eben schon immer wieder zurechtgewiesen und so, aber gleichzeitig ist es eben auch so, sie ist gerade so noch in einem Alter, wo sie sich das zum Teil noch so ein bisschen erlauben kann. Ja, also was an dem Film sehr schön ist, das ist, dass er das alles macht, ohne eben so eine melodramatische, ja, irgendwie symbolisch überladene Schicksalsschwere zu
bringen. Wenn man es jetzt aus der Sicht der Mutter erzählt hätte, wäre es vermutlich genau so geworden.
Also es gab ja vor ein paar Jahren diesen Film, diesen iranischen Film, Women Without Men hieß der. Und der hat mir, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gefallen, weil ich da genau das fand, da werden eben so die Frauenschicksale und wie schlimm ist das. Und dann war das auch noch so überladen mit so einer ja magisch-realistischen, symbolträchtigen Bildlichkeit und alles war so schwülstig. Und ja, und hier ist es eben das Schöne, wir haben eben diese wirklich sehr geerdete Protagonistin, die wirklich auch lustig ist. Und sie hat eben auch, also zum Beispiel auch ihre Freundschaft mit diesem Nachbarsjungen ist sehr lustig, weil sie hat ihn eigentlich voll im Griff. Sie ist eben wirklich schlau und er bewundert sie auch sehr. Und das ist eben sehr schön, dieses Verhältnis, gleichzeitig auch, wie sie an der Schule ist, wo eben gerade die Schulleiterin immer wieder versucht, sie so ein bisschen zurück in die Reihe zu schieben, damit sie sich so verhält, wie von ihr erwartet wird und so. Das ist schon sehr schön. Also es ist, der Film hat da eine ganz erstaunliche Leichtigkeit, obwohl er uns durchaus Sachen zeigt, die eben für uns gerade aus westlicher Perspektive schon, also die für uns schwer vorstellbar sind, so gesellschaftlich. Und er uns schon auch zeigt, wie schwierig es ist, für die Frauen in diesem Umfeld zu agieren. Aber er tut das eben nicht aus so einer ist das alles schrecklich, werden die alle unterdrückt Haltung heraus. Und wir sehen eben durchaus auch, dass es ein gesellschaftliches Gefüge ist. Es ist hier nicht nur so, dass quasi die Frauen, denen geht's immer schlecht oder so, sondern so funktioniert diese Gesellschaft und die Person, das ist ihr Leben. Ja, das ist und eben im Rahmen dieses Spielraums agieren sie eben dann. Das ist schon sehr schön eingefangen, finde ich.
Das hört sich sehr spannend an. Also,
ja, ich mochte den Film auch. Also interessanterweise ist der Film auch produziert ich habe gerade vergessen, wie der andere heißt, aber von Razor Film heißen die, glaube ich, Roman Paul, deutsche Produktionsfirma, die ja sehr viele so solche Filme in den letzten Jahren eben mit so geografischem Schwerpunkt in diesen Ländern, die haben ja auch damals Paradise Now und Waltz with Bashir haben sie auch produziert. Und die sind hier auch die Produzenten. Also die haben sich wirklich in den letzten 10 Jahren in Stellung gebracht als eben mit die Produktionsfirma, die eben solche Projekte aus eben Ländern, wo es keine so starke Filmindustrie gibt, gerade für Filme, die eben doch versuchen, uns wirklich was zu zeigen und auch problematische Themen eben in Szene zu setzen. Also ich finde, die haben ein sehr, sehr gutes Händchen in den letzten Jahren mit den Projekten, die sie da so zum Teil unterstützt haben. Ja.
Und der läuft jetzt in den Kinos schon.
Genau, der ist gerade angelaufen und gut, muss man natürlich so ein bisschen Programmkinos schauen, weil das ist das ist natürlich jetzt nichts, was irgendwie in Metropolis wahrscheinlich laufen wird. Allerdings, ich war gestern im Mal sehen, Kinos war ausverkauft. Also es war irgendwie so, und zwar waren eine Menge Leute noch da und dann irgendwie so 15:45 hieß es so, ausverkauft, alle anderen müssen nach Hause gehen. Und da waren die Leute, glaube ich, auch ein bisschen erstaunt. Die meisten, die da stehen, dachten so, keine Ahnung, sie haben jetzt in der Süddeutschen oder was gelesen, dass da hier dieser irgendwann gehen da hin und ist erstmal ausverkauft.
Genau.
Ja.
Jetzt gehen wir mal Kultur machen und dann wollen da auch noch andere Kultur machen. Das ist ja furchtbar.
Also ich fand das einen schönen Film. Natürlich ist es so, dass er unheimlich in seiner Darstellung und so, ist er unheimlich einfach. Also da ist irgendwie, man muss sich da auch so ein bisschen natürlich verabschieden von dem, was man so an Hollywood-Sparkle gesehen hat in den letzten Jahren. Das ist wirklich alles sehr simpel. Aber es ist eben trotzdem, es ist eine interessante Geschichte, gut erzählt, mit einer sehr, sehr guten Hauptdarstellerin. Und ich finde, das ist ein wirklich guter Film.
Sehr gut.
Ja, ich gebe auch hierfür 8 Punkte.
Heute hagelt's 8 Punkte.
Ja.
Mal gucken, ob ich auch nochmal 8 Punkte vergeben kann.
Für
Lock, Stock and Two Smoking Barrels, also
heißt er so.
So heißt er auf Englisch. Bube, Dame, König, Gras. Wobei bei Gras dann das A immer groß geschrieben wird, wegen dem Ass. Ja, so, ja, verstehen. ein Guy Ritchie-Film, einer seiner ältesten mit. Und der Karriere-Kick-Off für Jason Statham. Der da einen unserer vier.
Kann ich den noch nicht? Erstaunlich. Ich wusste gar nicht mehr, dass er da mitspielt.
Ja, ich glaube, es ist auch so ziemlich der erste Film, wo man ihn so überhaupt wahrnehmen kann. Danach dann mit Snatch, Schweine und Diamanten war er dann auch wieder dabei. Und danach ist die Karriere dann so langsam durchgestartet.
Ich glaube, bei mir hat er sich eigentlich erst mit
dem Transporter
so richtig im Gehirn festgehakt.
Also, die Geschichte ist, es sind vier Jungs, die irgendwie zu ein bisschen Geld gekommen, also zu eigentlich einer ganzen Menge Geld, also jeder von denen hat 25.000 Pfund irgendwie gebunkert.
Hätte ich auch
gern. Wie sie die bekommen haben, wird nicht thematisiert. Also man.
Das ist schon mal ein super Startpunkt für den Film.
Ja, genau.
Alle haben irgendwie einen großen Klumpen Geld.
Das genau, aber jeder hat den irgendwie so, weißt du, der Koch hat den irgendwie so im Backofen unten drin, den Zweitbackofen, den er nicht benutzt oder so. Wo man sich so fragt, okay, wie habt ihr das? Aber okay, ja, egal. Es ist, mutet so ein bisschen wie kleinkriminellen Milieu an, aber im späteren Verlauf des Films hat man, oder zumindest wie es dann losgeht, hat man erstmal das Gefühl, so richtig die Mordsgangster sind sie nicht. Also die Jungs. Jedenfalls, sie legen zusammen ihre 4x 25.000 Pfund, um auf 100.000 zu kommen, und das ist der Preis, mit dem du dich in ein illegales Pokerturnier bei dem großen Porno-King Harry einkaufen kannst. Und einer unserer vier Jungs ist ein begnadeter Pokerspieler, der sehr gut die Reaktionen anderer Leute lesen kann und deshalb beim Poker immer im Vorteil ist. Und geht dann dorthin und leider spielen die da nicht ganz fair. Und er verliert nicht nur das ganze Geld, sondern er verschuldet sich auch noch sehr hoch innerhalb dieses Pokerspiels und hat dann 500.000 Pfund Schulden bei Harry.
Oh.
Und Harry ist halt mit entsprechender Schlägertruppe ausgestattet und auch überhaupt nicht zum Scherzen aufgelegt. Und demzufolge haben sie jetzt eine Woche Zeit, ihre Schulden zurückzubezahlen. Und da wird es dann nötig, dass sie jetzt mal dann richtig kriminell werden. Und schmieden sich dann einen Plan, wie sie ein paar Grasdealer oder Grasproduzenten eher, also Plantagenbesitzer, wenn du so willst, überfallen können, und dann fängt eine ein Verwicklungskarussell, muss man fast sagen, an, weil es gibt noch andere Leute, die ähnliche Interessen haben, und es gibt noch andere Gruppen, die da zufällig mit reingeraten oder halb zufällig, und durch Verwicklungen wird der Kreis immer größer und man jagt sich dann gegenseitig die Beute immer wieder ab, und es hat einen fulminanten Showdown, ich fand den sehr unterhaltsam. Also das war einfach so ein großer Spaßfilm irgendwie mit sehr viel Geballer, ist auch ein bisschen blutig, aber ich habe, glaube ich, vermutlich eine geschnittene Version auf Whatever gesehen, weil irgendwann im Showdown war dann mal so ein Typ plötzlich tot, wo nicht ganz erklärt war, wieso der tot war, und das ist dann so, denkst du so, wieso stehen die jetzt in dem Raum rum und verhalten sich so, als hätten sie gewonnen, da fehlt doch noch einer. Und im nächsten Kameraschnitt liegt er dann tot auf dem Sofa. Du siehst ihn so im Hintergrund auf dem Sofa liegen und ich so, wie ist der jetzt tot aufs Sofa gekommen? So, ich glaube, hier ist mir eine geschnittene Version vorgesetzt worden. Aber gut, trotzdem, er hat halt diesen typischen Guy Ritchie-Witz, so wie Snatch den auch hat, so schnell dreht sich ständig die Vorteile der einzelnen Protagonisten. Mal hat der die Beute, dann hat er sie wieder nicht mehr, dann hat der die Beute, dann geht das weiter und alle sind so ein bisschen unfähig und stolpern so von einem Abenteuer ins nächste und haben sie noch so einen Verkehrspolizisten mit an der Backe, der versehentlich da rein stolpert und dann auch noch mitgenommen wird. Also ich fand den witzig. Es war so ein gute Laune-Film. Hat mir gut gefallen. Und 8 Punkte weiß ich jetzt nicht, aber 7, 7,5 kriegt er auf jeden Fall auch. Das ist natürlich kein Meisterwerk für die Liste der 10 besten Filme aller Zeiten, aber das ist auf jeden Fall ein gute Laune-Film, der...
Also daran würde für mich schon scheitern, weil ich mich an nichts erinnern kann, weil ich erinnere mich daran, dass ich mich auch gut unterhalten habe, aber jetzt, wo du gerade die Handlung hast, jetzt dachte ich so, was?
Das geht mir genauso. Ich habe ihn auch gesehen, aber das ist Jahre her, aber ich kann mich auch nicht so wirklich...
Dann solltet ihr den einfach nochmal schauen, dann lasst ihr euch wieder gut unterhalten.
Ja.
Also ich nutzen wir mal den Stefan-Effekt, dass wir den Film nochmal schauen, als sei es zum ersten Mal.
Ich habe ihn auf Englisch geguckt. Ich habe ihn auf Englisch geguckt und ich hatte so meine liebe Mühe, weil die Jungs da schon, ich weiß gar nicht, wo der genau spielt, aber es ist halt irgend so ein englisches Arbeitermilieu und mit entsprechendem Dialekt versehen. Das war schon anstrengend, da mitzukommen. Aber trotzdem glaube ich, dass ich die meisten Gags dann doch irgendwie mitgekriegt habe. Und Action-Komödie von der besseren Sorte.
Super.
Und demzufolge zu empfehlen. Ja, wahrscheinlich jetzt sowieso, wie ihr beide habt ihn gesehen, wahrscheinlich hat Stefan auch gesehen, wahrscheinlich haben wir auch alle unsere Hörer gesehen.
Ja, aber und vielleicht geht es ja ganz vielen so, dass es sich eigentlich nicht erinnert.
Genau, aber es ist schön, dass du ihn einfach in Erinnerung rufst, dass man sich den nochmal anschaut.
Ja. Und ich glaube, ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal... Snatch, Schweine und Diamanten sehen, weil das ist auch wirklich, da geht's mir jetzt genauso. Den habe ich gesehen, das weiß ich, aber ich kann mich echt an fast nichts erinnern, außer dass Brad Pitt immer diesen unverständlichen Kauderwelsch redet. Und den Rest habe ich vergessen. Irgendwas mit Boxern noch.
Bisschen
und so.
Besser aber,
Und Rock'n'Roller will ich mir auch noch anschauen.
Den habe ich nicht gesehen.
Ja, den habe ich damals irgendwie, haben wir in der Sneak immer den Trailer gesehen. Und ich dachte mir irgendwie, oh, das sieht cool aus, das muss man mal gucken. Dann ist der irgendwie, glaube ich, untergegangen, mehr oder weniger. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass der jetzt besonders große Welle gemacht hat. Aber schauen wir den jetzt trotzdem. Ja. Martin schaut gerade Bilder an, oder was?
Nee, ich schaue gerade.
IMDb.
Sneakpot.
Ach so.
Sollte man öfter mal machen.
Ja.
Ja. Das ist eine schöne Seite, sollte man mal anklicken. Das ist eine
tolle Seite, ja.
Kann man auch mal Kommentare schreiben.
Ja.
www.sneakpod.de.
Kann man machen. Wobei wir ja gerade hier, also ich habe doch gerade einen Kommentar von einem unserer Hörer ausgegraben, der irgendwo stecken geblieben hat, den wir so quasi wochenlang nicht gesehen haben.
Oder? Ich hatte den im Spam wiedergefunden und dann habe ich ihn befreit oder hast du ihn befreit?
Ich habe ihn jetzt genehmigt.
Okay, dann hatte ich ihn wahrscheinlich nur aus dem Spam in den unerledigt Ordner gefühlt und habe dann vergessen, ihn freizuschalten irgendwie.
Okay. Ja, tut uns auf jeden Fall leid.
Ich habe nämlich 600 Spam-E-Mails mal, also nicht E-Mails, Spam-Kommentare so überflogenerweise gesichtet, immer so mittelschnelles drüber scrollen und so unscharf hinschauen und gucken, ob irgendwas aus dem Muster abweicht. Zum Glück ist ganz viel von dem Spam irgendwie so mit so japanischen Schriftzeichen. Da sieht man auf den ersten Blick, das kann schon mal nicht sein. Und dann muss man nur noch die dazwischen.
Das finde ich sehr diskriminierend. Unsere Hörer in Japan, die in japanischen Schriftzeichen auf unserer Seite Kommentare hinterlassen wollen,
werden einfach komplett rausgefiltert. Das tut uns wirklich
leid.
Deine
ganzen Freunde, dein Cocktailfreund dort, mit dem du dich nicht verständigen kannst, lässt bestimmt in einem Fort Kommentare.
Dauernd, ja.
Weil dann alle in Spam.
Das tut mir leid.
Der wundert sich wahrscheinlich, dass sie nie ankommen.
Ja.
Ja, und er hört immer den Podcast, obwohl er natürlich kein Deutsch
ist. Das ist absolut wahrscheinlich, dass das so ist, ja.
Aber dafür gibt es ja den Google Translator.
Ich habe ja versucht, mit ihm über Google Translator zu sprechen, aber das hat auch nichts funktioniert. Ja, es ist schwierig.
Ja.
Nun ja, ich gehe jetzt laufen für die AIDS-Hilfe.
Sehr gut.
Einmal ein bisschen durch die Innenstadt rennen und mir die Knie kaputt machen auf dem Asphalt. Mhm. Ja, und ihr schreibt Kommentare. Es hat niemand geschrieben zur letzten Folge, kann das sein? Dass die immer noch keinen Kommentar hat?
Das sind ja noch Ferien.
Das ist nicht okay.
Hab nicht reingeschaut.
Wahrscheinlich sind wirklich ja Ferien und Sommerurlaube noch und so. Ja. Jetzt lohnt es sich ja auch in Urlaub zu fahren. Jetzt ist das Wetter hier langsam schlechter. Jetzt kann man mal daran denken, das Land zu verlassen.
Ja.
Ja.
Gut.
Na gut.
Nehmt uns mit, hört uns im Urlaub und schreibt Kommentare aus einem Internetcafé.
Und wir sorgen für Nachschub nächste Woche.
Genau, Folge 303. Was machen wir eigentlich bei der 333?
Schnaps trinken. Schnaps. Natürlich. Ja, gute Idee. Große Mengen Schnaps trinken.
Das machen wir sonst nie.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.
Bis bald.